Guten Morgen erstmal euch allen. Ich lese heute aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und weiter und nicht, wir haben das Paulus Motivation zum Dienst, gerichtetes Leben genannt. Wenn die Zeiten nicht gut sind, dann wünschen wir uns einen Himmel. Einen Ort, an dem das ganze Leid der Welt von uns abfällt. Ein Ort, in dem Gott regiert und kein ungerechter Politiker oder brandschatzender Fürst oder ein brutaler Diktator. Wir können heute schon sagen, Jesus wird mit uns im Himmel sein. Es wird gut sein dort, weil wir an ihn glauben und weil wir uns nach ihm richten. Wer von uns wäre jetzt nicht schon gern im Himmel bei Gott? Wer von uns wäre nicht gern vollkommen geschützt vor Angriffen, Schmerzen und Sorgen? Oder erscheint euch das Leben hier viel zu schön, um es aufgeben zu wollen? Paulus hat im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Verse 1 bis 10, die heute unser Thema sein sollen, seine Motivation zum Glauben dargelegt. Für ihn ist die Hoffnung auf den Himmel und die Verheißung nach ewigem Leben eine Quelle großer Motivation. Das Thema heute heißt Paulus Motivation zum Dienst. Und ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10, nach der guten Nachricht vor. Wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Denn wir wollen ja nicht nackt dastehen, wenn wir den irdischen Körper ablegen müssen. Ja, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir wollen aber nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, sondern in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Was von uns vergänglich ist, soll vom Leben verschlungen werden. Wir werden auch an dieses Ziel gelangen, denn Gott selbst hat in uns die Voraussetzungen dafür geschaffen. Er hat uns ja schon als Anzahlung auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Deshalb bin ich, sagt Paulus, in jeder Lage zuversichtlich. Ich weiß zwar, solange ich in diesem Körper lebe, bin ich vom Herrn getrennt. Wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Ich bin aber voller Zuversicht und würde am liebsten sogleich von meinem Körper getrennt und beim Herrn zu Hause sein. Weil ich mich danach sehne, setze ich aber auch alles daran, zu tun, was ihm gefällt. Ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Und im Vers 10, denn wir alle müssen vor Gott erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient. Je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Das war jetzt ganz schön lang. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wir haben uns ziemlich viel Gedanken um diesen Text gemacht und wir haben auch versucht zu verstehen, was Paulus uns damit sagen wollte. Paulus sieht für unsere Zukunft, es steht hier so, ein Haus im Himmel, das in Ewigkeit bestehen bleibt. Und er sieht, wie vergänglich das Leben ist, in dem wir jetzt hier leben. Bin eben gerade nochmal durch den Park gelaufen und hab so ein bisschen mir den Text nochmal durch den Kopf gehen lassen und da ist mir aufgefallen, dass wir Herbst haben und dass man jetzt gerade im Herbst die Vergänglichkeit ziemlich gut sehen kann. Die Blätter fallen von den Bäumen und das Leben zieht sich in den Stamm zurück. Und auch unser Körper wird eines Tages die Seele für den Himmel freigeben. Aber Paulus sagt auch vor allem, dass wir einen neuen Körper im Himmel haben werden. Einen echten Körper, aber nicht von dieser Welt. Einen Körper, in dem wir uns so wohlfühlen, wie in einem gemütlichen Haus, in dem es vielleicht beheizt ist und nette Menschen wohnen. Vielleicht so ähnlich wie in dieser Gemeinde. Damals zu Paulus Zeiten war das Leben ziemlich hart. Die Leute hatten kleine Häuser und mussten den ganzen Tag auf dem Feld ackern. Die Arbeit war sehr mühsam. Unsere Arbeit ist auch sehr mühsam. Aber die Leute damals hatten zusätzlich noch eine Fremdherrschaft. Die Römer waren in ihrem Land und die Leute mussten den Kaiser der Römer als zweiten Gott anbeten. Das ist bei uns zum Glück heute nicht so. Den wunderbar freiheitlichen Zustand heute, wie wir ihn kennen, mit einem großen, schönen Gemeindehaus, mit so viel Milch und Honig im Supermarkt, wie wir wollen, hätte ihn wohl himmlisch angemutet. Also das hier kann ein schöner Zustand sein. Ich will aber noch was einwerfen. Und zwar möchte Gott keine perfekten Workaholics. Die Medien heute, wenn man so reinguckt, wenn man den Fernseher anmacht, die Zeitung liest, Magazine aufschlägt, vermitteln ein Bild, das wir eigentlich überhaupt nicht halten können. Perfekter Körper, immer Schlagzeilen, massig Geld haben, ohne Anstrengung alles bekommen, immer voran, die Zahlen werden ständig besser, die Gewinne im Leben steigen, ins Unermessliche. Keine Rückschläge für uns. Wir kaufen uns ein großes Haus, wir kaufen uns ein großes Auto und wir haben niemals Schulden. Und unsere Aktienkurse steigen und steigen und steigen. Ein perfekter, unangreifbar guter Zustand, ohne Makel, tadellos rein. Das sollen wir alles haben und sein? Wenn der Mensch ständig mit so einem Bild konfrontiert wird, dem er nicht standhalten kann, dann kann das auch was Schlechtes erzeugen, nämlich Kummer und Angst. In der Süddeutschen Zeitung am 19.06.2008 stand ein Artikel, und ich nenne nur einige Ausschnitte, es geht da auch nur um ein paar Leute in unserer Gesellschaft, nämlich um die Studenten. Seelsorger an Universitäten melden eine zunehmende Zahl von Studenten mit Depressionen und Burnout-Syndrom. Die Zahl derer, die mit dem wachsenden Druck an den Hochschulen nicht zurechtkämen, habe deutlich zugenommen, sagt der Koordinator der katholischen Hochschulseelsorge in München. Viele junge Leute hätten schon während des Studiums große Angst, den Anforderungen nicht zu genügen und nach dem Abschluss arbeitslos zu enden. Wenn ich nun zum Beispiel so ein Student bin, habe ich dann kein Leid und keine Sorge? Lebe ich denn in einer perfekten Welt, makellos? Bei mir in meinem Leben kam schon einmal eine große Sehnsucht auf, als ich in den USA war, im Austauschjahr. Und als ich dort war, hat Gott mir geholfen. Ich war voller Sünde und auf der Suche nach ihm. Dass ich auf der Suche war, war mir nicht so richtig klar am Anfang. Ich hatte aber ein Tagebuch und da habe ich mit 17 Jahren reingeschrieben, Gott? Fragezeichen. Ich wusste nicht recht, was ist los mit Gott? Ist er da? Ich war auf der Suche und ich war ziemlich allein. Aber er hat mich gefunden. Ich war am Ende in einer Kleinstadt. Es waren vielleicht so 10.000 Leute, aber es gab 30 Kirchen. Und die Berea Baptist Church war also nur ein paar hundert Meter von meinem Haus entfernt. Und das gab mir die Chance, dorthin zu gehen. Eine Chance, die viele Leute nicht haben. Ein katholischer Freund von mir hatte damals mal gesagt, wenn du in den USA bist, dann geh mal zu den Baptisten hin. Du musst da nicht gleich selbst einer werden. Aber es ist interessant, sich das mal anzuschauen. Ganz andere Kirche als in Deutschland. Ihm fiel vor allem auf, dass die Baptisten sehr viel nach außen gegangen sind, versucht haben, Menschen zu erreichen. Am Ende bin ich durch die Jugendgruppe und die Gottesdienste dort zum Glauben gekommen, weil es genau in eine Zeit in meinem Leben fiel, in der ich sehr unsicher war. Und dank Gott hat sich bei mir sehr, sehr vieles zum Guten gewendet. Und das, was er in meinem Leben gemacht hat, hätte ich ohne ihn niemals verändern können. Er hat ziemlich viele Wunden geschlossen. Nur er konnte das und er tat es durch die Gemeinde und die guten Leute in Berea, die mich freundlich aufgenommen haben. Ich rede nicht von Wohlstand, ich rede von dem Glauben, weil Gott nach dem Tod in Sicherheit zu sein. und durch Jesus immer einen Freund an der Seite zu haben. Ich bin Gott dankbar, dass ich dank Jesus darauf eine Hoffnung habe, bei ihm sein zu können, trotz meiner Sünden und Fehler, die ich gemacht habe, die durch Jesus am Kreuz ein für alle Mal getilgt sind. Und ich bin der Meinung, dass es noch viele andere Menschen gibt, denen es genauso geht wie mir damals. Und zwar genau jetzt. Hier ist es nicht immer einfach. Aber da stand doch noch ein Satz am Ende des Abschnitts, des zweiten Korintherbriefs. Ich wiederhole mal. Denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Ohne Jesus käme ich nie in den Himmel. Wenn ich aber jetzt Christ bin, kann ich dann machen, was ich will, weil ich ja sowieso in den Himmel komme? Wieso schreibt Paulus am Ende davon, dass wir bekommen, was wir verdienen? Verdiene ich nicht grundsätzlich nur das Beste?
Da kann ich nur sagen, ja. Gott gibt das Beste. Das Beste, seinen Sohn. Das haben wir schon oft gehört. Und es motiviert uns nicht unbedingt. Die Sehnsucht nach dem Zuhause-Sein bei Gott ist bei Paulus so groß, dass es uns wohl alle in den Schatten stellt. Aber schauen wir uns doch diese Motivation noch etwas genauer an. Paulus lebt und arbeitet vom Ziel her, vom Himmel her. Was erwartet ihn im Himmel? Eckhart hat es schon ein wenig versucht deutlich zu machen. Kuscheligkeit, Geborgenheit, Halleluja singen. Paulus spricht von Gericht. Da heißt es, wir müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wer ist denn dieses Wir? Nun, zuerst ist es er selbst. Er, der große Missionar, der die Welt veränderte, vors Gericht. Dann sind es die Menschen, die diesen Brief bekommen, die Korinther, oder wir, die wir diesen Brief lesen. Das sind wir, die wir uns im Glauben taufen ließen. Wir, die wir mit Christus einmal auf dem Richterstuhl sitzen werden, um diese Welt zu richten. Zuerst einmal werden wir gerichtet. Motivation, Gericht, da wird es spannend. Als Christen wissen wir uns unter der Gnade Gottes. Paulus spricht in seinem Text nicht vom Gericht der Gnade. Er spricht vom Gericht nach Werken. Ähnlich ist es in Matthäus 25, wo vom Weltgericht die Rede ist. Und da heißt es, die Gerechten werden zu Christus sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und haben dich gespeist? Sie hatten keine Ahnung, dass sie das, was sie getan hatten, gut getan hatten. Das heißt, dieses Gericht wird am Ende Überraschungen bringen, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Kann man diesen Text von den Gerichten nach Gnade und Werken nun neu hören, so hören, dass sie uns motivieren, statt Angst machen, verunsichern? Ich habe etwas mitgebracht. Ist ein bisschen klein geraten, aber es steckt einiges drin. Das stelle ich erstmal hierher. Es ist ein Präzisionsmessgerät, ein Laser. Das Feinste vom Feinen. Da ist alles dran, alles an Technik drin, schön versteckt im schönen Gehäuse. Und es ist justiert. Justiert, das heißt, die Messgenauigkeit ist eingestellt, das Prüfprotokoll ist geschrieben. Jetzt kann ich mit diesem kleinen Gerät gute Dienste leisten. Und was ich auch damit messe, darauf kann ich aufbauen. Das passt. Als Christen sind wir Präzision, Hightech, Ebenbild Gottes, das Feinste vom Feinsten. frisch vom Werk, alles drin, alles dran. Und justiert. Justieren hat den gleichen Wortstamm wie Justiz. Justieren heißt nämlich nicht nur eichen. Justieren heißt auch regulieren, heißt einer von außen vorgegebenen Norm wieder angleichen. Wir sind also durch Gottes Gnade justiert. Wir sind eingestellt auf Liebe empfangen und Liebe weitergeben. Durch Gottes Gnade sind wir in den Stand eines Gerichteten, eines Gerechten versetzt, so dass wir Gutes tun können. Gott schafft durch seine Justage die Voraussetzung und die Möglichkeit, dass ich im Gericht der Werke nicht ohne etwas dastehen muss. Nun zu der Frage, wann werden wir denn justiert? Drei Zeiten nennt uns die Bibel. Ich nenne sie mal die Generaljustage, die persönliche Justage und die Nulljustage. Die Generaljustage war vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz von Golgatha für alle Menschen zu allen Zeiten starb. Vorausgesetzt, wir lassen uns justieren. Nicht justierte Geräte, auch solche tollen Laser, sind im Baugewerbe nicht verwendbar. Da steckt zwar alles drin, da ist alles dran, vom Feinsten. Aber ich kann auf sie nicht bauen. So ist es auch bei uns. Wenn wir nicht unter dem Gericht der Gnade Gottes stehen, sind wir im himmlischen Baugewerbe des Reiches Gottes nicht einsetzbar. Nun kann man diese Geräte ja nicht fragen, ob sie justiert werden wollen oder nicht, aber wir werden gefragt. Und damit bin ich bei der persönlichen Justage. Das ist die Zeit, in der ich mich ganz persönlich dafür entscheide, mich von Gott und auf Gott hin justieren zu lassen. Dazu gehört die Generaljustage ebenso wie regelmäßige Werkstatttermine. Manche Kunden in der Vermessungstechnik sagen, was soll denn das? So eine Geldabzocke. Warum denn regelmäßig justieren lassen? Mein Gerät ist doch justiert. Und sie messen und sie bauen Mist. All diese Präzisionsgeräte, ob Laser oder Mensch, sage ich mal, unterliegen den Einflüssen von Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Stößen oder gar Stürzen. Diese beeinträchtigen die Zielgenauigkeit. Manche dieser Einflüsse beeinträchtigen Stärke, manche weniger. Oft merkt man das gar nicht gleich. Die Geräte können noch immer messen. Wir können nach einem Sturz immer noch Gott dienen. Aber es kann sein, wir bauen nur noch Mist. Und bis man den Fehler merkt, ist es vielleicht schon zu spät. Das darauf errichtete Bauwerk muss abgerissen werden, weil es eine Gefährdung ist für alle, die es nutzen wollen. Solch scharfe Texte finden wir in der Bibel. 1. Korinther 3, 14 bis 16 heißt es, wenn jemand das Werk Bestand hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird es bestraft werden. Er selbst wird zwar gerettet werden, jedoch so wie durch Feuer hindurch. Solange wir auf dieser Erde sind, solange wir diesen Einflüssen von Hitze, Kälte, Stürzen ausgesetzt sind, solange wir in diesem Körper leben, werden wir mit Sünde zu kämpfen haben. Und das ist keine Schande. Das ging Paulus nicht anders. Er sagte, solange wir im Leib wohnen, fern von Gott, in der Fremde. Er leidet unter dieser Distanz, die in seinem Leben zu Gott ist. Solange wird es immer wieder Sünde in unserem Leben geben. Also brauchen wir regelmäßige Zeiten in Gottes Werkstatt, um uns neu ausrichten zu lassen. Ausrichten. Jetzt will ich doch mal gucken, ob dieses Teil mitmacht. So ganz kriege ich ihn jetzt nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will. Merkt das schon? So, aber ein bisschen. Ein bisschen kann ich ihn schon ausrichten, wo ich ihn hinhaben will, mein Laser. Sieht man das? Ja? Okay. Diese Ausrichtung kostet Zeit, Kraft, vielleicht auch Geld. Denn solange mein Leser in der Werkstatt ist, kann er ja nicht auf der Baustelle sein. Von Messgeräten her weiß man, dass es keine Nulljustage gibt. Das heißt, Messungenauigkeiten sind selbst bei den Präzisionsgeräten immer mitkalkuliert. Es gibt da ganz genau vorgeschriebene Toleranzen, innerhalb derer sich diese Abweichungen bewegen dürfen. Und das Wichtige ist, das ist trotzdem ausreichend. Auch wenn es nicht diese Nulljustage gibt, das ist ausreichend, dass man auf die Abmessungen dieser Geräte bauen kann. Um diesen Vergleich für uns zu nutzen, ich werde in diesem Leib zwar immer im Stand des Gerechtseins oder des Gerichtetseins gehoben sein, aber nicht in den Stand der Sündlosigkeit. Jedenfalls noch nicht. Aber deswegen kann ich trotzdem mit meinem Leben Gott dienen. Und das ist das Entscheidende. Mein Leben wird ausgerichtet in allem Tun oder Nichttun, in allem Sein oder Nichtsein, ihm zu gefallen. Und zwar nicht erst im Himmel, sondern schon jetzt. Paulus sagt es so: Darum setzen wir alle unsere Ehre darein, ihm wohl zu gefallen, im Himmel und jetzt schon hier. Zwei Fragen will ich in diesem Zusammenhang stellen. Was kann das für ein Tun sein zu seinem Wohlgefallen? Und wie viel Gutes muss ich tun? Also was kann das für ein Dienst oder Tun sein? Oder welcher Dienst ist für mich der richtige? Ich weiß, dass manch einen diese Frage beschäftigt. Da fällt mir eine Episode ein. Es war ein kleines Dorf, wo jeder jeden kannte. Es kam ein junger Pfarrer und der kämpfte mühsam darum, dass endlich wieder ein paar junge Leute in seinen Gottesdienst kämen. Er machte Hausbesuche, bot Seminare an, lud zu Gottesdiensten ein, auch zu besonderen Festen. Und so ganz langsam wurden die Früchte seiner Arbeit spürbar. Die Leute kamen wieder. An einem Sonntag sollte ein besonderer Festgottesdienst sein. Und er hatte jeden Einzelnen im Dorf extra nochmal dazu eingeladen. Da spielte sich am Morgen vor diesem Gottesdienst in der Wohnung einer alleinerziehenden Mutti eine Tragödie ab. Sie wollte gern zum Gottesdienst. Schließlich war sie persönlich eingeladen worden. Doch ihr kleines Töchterchen kam nicht zu Potte. Da entschloss sich die junge Frau, um wenigstens noch zur Predigt zurechtzukommen, ohne das Töchterchen in den Gottesdienst zu gehen. Unbemerkt schlüpfte sie in die Kirche, setzte sich unter die Empore in die letzte Reihe. Der Pfarrer sprach gerade die ersten Sätze der Predigt. Da ging die Kirchentür auf. Und in der Tür stand, im Schlafanzug und mit Kuscheltier in der Hand und mit Tränen verschmiertem Gesicht, ein kleines Mädchen. Der Pfarrer war etwas irritiert. Dann sagte er zur Gemeinde: Bitte entschuldigt mich mal kurz. Und verließ die Kanzel. Er ging zu dem kleinen Mädchen, nahm es in den Arm und verschwand mit ihr nach draußen, um es zu trösten und die Mutti zu suchen. Es ist eben doch nicht ganz so einfach mit dieser Frage, was, welches Tun dient Gottes Wohlgefallen? Dient es Gottes Wohlgefallen, wenn ich in einem kleinen Dorf oder in einem fernen Land, wir haben heute davon gehört, missioniere, und so die Welt verändere? Oder dient es zu Gottes Wohlgefallen, wenn ich ein kleines Kind in den Arm nehme, Tränen abwische und so seine Welt verändere? Ein justiertes Vermessungsgerät ist nie nur für eine Baustelle gut. Es kann auf ganz verschiedenen Baustellen zum Einsatz kommen. Ich sage nicht auf allen möglichen, aber auf ganz verschiedenen. Entscheidend ist von dem Vermessungsgerät her, dass es justiert ist, dass es ausgerichtet ist. Ausgerichtet auf Gott. Was ich tue und wo ich es tue, ist also weniger entscheidend als die Frage, wie ich es tue. Ist mein Tun zur Ehre Gottes? Ist es mit ganzer Hingabe so, wie Gott sich ganz hingegeben hat? Nun zu der zweiten Frage. Wie viel Gutes muss ich tun, um vor Gott gut dazustehen. Natürlich wissen wir, ich muss gar keine guten Werke tun, damit ich in den Himmel komme. Aber, jetzt drehe ich den Satz um, ich kann gute Werke tun, weil ich in den Himmel komme. Doch das ist gar nicht so einfach, immer auseinanderzuhalten. Und es besteht die Gefahr, dass unter der Hand unser Gutes tun doch wieder zur Werkgerechtigkeit wird. Wie kann ich mich davor schützen, in christlicher Dienstsucht, Workaholic, hat es Eckhart genannt, zu verfallen? Wie kann ich mich davor schützen, Dienste nicht mehr für Gott, sondern eigentlich nur noch für mich zu tun? Woher kann ich wissen, dass das, was ich tue, aus Liebe geschieht, nicht aus Geltungssucht, frommem Egoismus, seht, wie ich mich, in Klammern, und meine Familie, für andere aufopfere? Welche Hilfen gibt es gegen die innere Unruhe der Selbstzerfleischung? Habe ich was übersehen? Habe ich was vergessen? Dazu ein paar Gedanken. Weil ich gerichtet bin, bin ich von Gott angenommen. Und darum kann ich mir selber annehmbar bleiben. Egal wie viel oder wie wenig ich tue. Weil ich gerichtet bin, brauche ich nicht christlicher Workaholic zu sein, der sich selbst nur noch über bestimmte Dienste identifiziert. Ich bin ein von Gott angesehenes, geliebtes Kind. Weil ich gerichtet bin, habe ich die Chance, die Zeiten zu erkennen, wo es dran ist, sich einzusetzen, einzubringen, etwas aufzubauen. Und ich habe die Chance, die Zeiten zu erkennen, wo es dran ist, sich herauszunehmen, Dienste zu übergeben oder zu beenden, weil andere oder anderes dran ist. Was ist, wenn ich denke, es ginge nicht ohne mich? Davon erzählt eine Begebenheit im Leben des amerikanischen Jesuitenpaters Daniel Berrigan. Als er einmal in Europa war, hatte er lange Zeit 2 oder 3 Mal täglich in vielen Städten gesprochen. Er war müde und blass und beschloss, sich bei Freunden ein paar Tage auszuruhen. Er wollte lesen, er wollte beten, er wollte ins Theater gehen, Musik hören. Da kam ein Anruf aus einer Tagesstätte, in der etwa 100 junge Menschen zusammen waren. Zu ihnen sollte er sprechen. Seine Freunde meinten, dies sei wichtig und eine gute Gelegenheit, für seine Sache zu werben. Er lehnte ab. Er zog stattdessen Konzert- und Theaterbesuch vor. Wenn es an mir hängt, sagte er, dann ist die Sache sowieso verloren. Ausgerichtet sein auf Gott heißt, ich kann zur Ruhe kommen, frei von frommem Aktivismus. Christus wird mich nicht fragen, wie viele Nächte ich für ihn durchgearbeitet und wie oft ich mir den Rücken oder die Seele für ihn habe blutig schlagen lassen. Er wird mich nach meiner Motivation fragen und die kennt er besser als ich. Aber ich werde von ihm danach gefragt werden. Denn er will, dass auch ich am Ende meine Motivation kenne. Damit ich sie kenne oder dass ich sie kenne, dann kann das Versteckspiel vor mir selber nämlich aufhören. Vor mir und vor anderen. Dann kann ich zur Ruhe kommen. Und trotzdem wird er mich nicht von oben herab ansehen, sondern er wird alles tun, mich aufzurichten. Und das will ich jetzt mal mit meinem Leser tun. Trotz meiner persönlichen Unzulänglichkeit und Sünde, trotz meiner oft falschen Motivation, kann und darf ich aufrecht leben. Ich hätte gerne noch ein viel größeres Stativ hier vorne gehabt, weil ich weiß, wie schlecht man hinten sowas immer sieht. Aber das war alles, was wir zu bieten hatten. Tut mir leid. Aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Also, dieses Teil, dieses Präzisionsgerät, Leser oder Mensch, darf sich sehen lassen. Darf aufgerichtet dastehen. Denn Gott hat mich durch seine Justage optimal gemacht. Martin Luther hatte auch eine Ahnung von seinen Unzulänglichkeiten. Er schrieb, Mir ist es wegen angeborener Schwäche und Bosheit unmöglich, Gottes Forderungen zu erfüllen. Gott vergibt mir aber, um Jesus Christi willen. Und deshalb brauche ich an meiner Unfähigkeit nicht zugrunde zu gehen. Ich muss an meiner Unfähigkeit auch nicht verzweifeln. Nein, ich hänge mich an den Fuß Jesu Christi. Ich halte meinen Herrn Jesus Christus fest und dann spricht er zu Gott, schau, dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten von deinen Geboten, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich bin auch für ihn gestorben. Lass ihn durchschlüpfen. Und diese Erkenntnis hat Martin Luther nicht dazu gebracht, sich für den Rest seines Lebens im Kloster zu verstecken, sondern er ist damit an die Weltöffentlichkeit gegangen. Er wurde zum Reformator. Weil Christus mich vom Kreuz her angesehen hat, bin ich eine angesehene Person. Die Sünde in meinem Leben darf mich nicht mehr zu Boden drücken. Sie hat kein Recht mehr dazu. Und darum kann ich mich sehen lassen, mit allem, was ich bin und nicht bin. Mit allem, was ich getan habe und tue oder nicht getan habe. Und was ist nun mit dem Gericht nach Werken, werdet ihr vielleicht fragen? Ich habe es nicht vergessen, die Frage. Das ist eine der Stellen, wo ich die Bibel in ihrer Großartigkeit bewundere. Sie kann zwei Dinge, die in unseren Augen sich ausschließen, nämlich Gericht nach Gnade und Gericht nach Werken, stehen lassen. Haben wir doch die Größe, das auch zu tun. Und haben wir doch das Vertrauen zu Gott, dass er uns durch das eine wie durch das andere Gericht durchbringen kann. Damit bin ich bei der dritten Zeit des Gerichtes Gottes, nämlich der Nulljustage. Das, was bei den Vermessungsgeräten unmöglich ist, was nicht geht. Es gibt keine Abweichung 0,0. Das, meine ich, geht bei Gott. Nulljustage Gottes ist die Zeit, in der das Gericht aus Gottes Gnade und das Gericht nach unseren Werken nicht mehr zwei Sachen sind, sondern eins. Wo sie zusammenkommen und wo ich aus diesem Gericht sündlos herausgehen werde. Gott wird auch meine Motivation richten, das heißt zurechtbringen, ausrichten. Derartiges gerichtet sein oder gerichtet werden wirkt bereits heute hinein. Ich habe ja in meinem, was ich gesagt habe, offen gelassen, ob das Gericht kommt oder war oder ob es jetzt ist. Weil ich denke, dass alles Dreies zutreffend ist. Und dass dieses jetzt in mein Leben hineinwirkt. Und hier ist die Motivation. Das gerichtet sein oder gerichtet werden ist meine Chance. Ich will das kurz zusammenfassen. Von Gott gerichtet werde ich frei von der Beurteilung oder Verurteilung durch Menschen. Von Gott gerichtet werde ich ausgerichtet, in allem Gott zu gefallen. Von Gott gerichtet kann ich gute Werke tun. Diese kleiden mich, auch wenn letztlich nicht ich die guten Werke leiste, sondern Gott sie in mir wirkt. Von Gott gerichtet brauche ich mich selbst nicht mehr zu verurteilen und zu kasteien, auch nicht durch die Leistung guter Werke, sondern ich darf mir selber annehmbar sein. Von Gott gerichtet liegt mein Leben offenbar vor ihm, aber ich bin nicht bloßgestellt, sondern das Versteckspiel hat ein Ende. Von Gott gerichtet, das macht frei zu wirklichem Dienst. Von Gott gerichtet, das ist das Beste, was mir passieren kann. Gerade gut genug. Amen.